Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.
Klingende Zeitgeschichte im Ohr. Staffel 3. Spurensuche. In der dritten Staffel der klingenden Zeitgeschichte im Ohr begeben wir uns auf Spurensuche. Unser Ausgangspunkt dafür ist wiederum das Archiv der MDW, der Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien. In unserem Archiv schlummern viele Geschichten, die darauf warten, entdeckt und erzählt zu werden. In den drei Kapiteln unserer neuen Staffel geht es um ein Theater, das der MDW über Jahrzehnte hinweg verloren ging, um ein Klavier, das während der NS-Zeit geraubt wurde, und um eine prachtvolle Rektorskette, die in den 1930er Jahren scheinbar spurlos verschwand. Begleiten Sie uns, wie wir diesen Geschichten nachspüren, Expertinnen und Experten befragen und uns bei unserer Suche in Archive, Bibliotheken und auch auf einen alten Dachboden begeben. Kapitel 2: Legal geraubt. Auf der Suche nach NS-Diebesgut. Folge 3: Das Notenbuch von Erich Fischhof.
Das Interessante daran ist eben zum einen, dieser spezielle Band wurde 1973 der Bibliothek gespendet. Das heißt, er wurde nicht von der Bibliothek irgendwann nach oder während des Krieges angekauft. Und das andere ist, es ist nicht ein spektakulär aussehendes Exemplar, was jetzt hohen materiellen Wert hat. Also das sind eigentlich die zwei Dinge, die die ganze Provenienzforschung komplizierter machen, als man vielleicht sich wünschen würde.
Geraubt wurde es ja trotzdem. Also in dem Fall, jetzt beim Erich Fischhof, können wir relativ deutlich belegen, dass er nichts mitgenommen hat.
Egal wie klein, unscheinbar oder so es ist, es trägt eine Geschichte in sich und es verdient, dass man die Biografie seines ursprünglichen Besitzers oder der Besitzerin erforscht und sozusagen diesen Personen ein Stück weit ihre Biografie zurückgibt.
Wien, den 23. Mai 1942. Mein teuerster Erich, deinen Brief vom 16.05. habe ich erhalten. Teuerster Erich, heute wirst du aus meinem Schreiben sehen, dass ich nervös bin. Dem teuren Papa geht es gesundheitlich nicht gut, da er Schrumpfniere und Herzasthma hat. Ich fürchte das Schlimmste. Der Allmächtige soll mir helfen, dass alles gut abläuft. Die Noten kann ich dir nicht senden, da vieles schon fehlt. Daher besorge dir sie dorten. Herr Fessler hat mich besucht, er lässt dich grüßen. Jetzt muss ich dich fragen, hast du noch deine zwei Koffer? Sind selber nicht schon ruiniert? Den Winterrock, auch den Überzieher, habe ich Fessler geborgt. Der Winterrock ist wie neu. Teuerster Erich, ich muss dir alles vom Papa schreiben, dass du dann nicht überrascht bist. Wenn mich Herr Meier besuchen sollte, wäre es mir sehr lieb, dass ich mich über Papas Krankheit ausplaudern könnte. Ich bin beschäftigt und habe große Sorgen. Es ist schwer zu denken, weil ich alles in Ordnung haben möchte. Von der Niere sind die Augen auch sehr schwach geworden. Alles sieht er grün. Der Allmächtigste wird schon helfen. Ich habe wieder mein Herz verschlossen bekommen. Ich wäre ruhig geblieben, wenn nicht die Krankheit von Papa so gefährlich wäre. Für heute schließe ich mein Schreiben. Indem ich dich umarme und küsse, verbleibe ich deine tiefgekränkte Mutti Julie. Vom liebsten Papale auch Küsse. 30 Jahre ist es Pfingsten, dass wir Hochzeitstag hatten. Bitte schreib mir jetzt oft. Als Julie Fischhof diesen Brief an ihren Sohn Erich schreibt, ist der Vater, das liebste Papale, bereits seit 1,5 Monaten tot. Er war am 4. April 1942 im Spital der israelitischen Kultusgemeinde in Wien gestorben. Erich Fischhoff lebte zu dieser Zeit schon in der Schweiz. 1938 war er über mehrere Umwege nach Zürich geflohen. Seine Eltern, Julie und Berthold Fischhoff, waren trotz des sogenannten Anschlusses Österreichs an das nationalsozialistische Deutschland in Wien geblieben. Die Versuche, die sie später unternahmen, um in die USA oder nach Australien auszuwandern, scheiterten ebenso wie ein Fluchtversuch nach Ungarn. Bei diesem zog sich Berthold Fischhoff jene gesundheitlichen Beschwerden zu, an denen er schließlich verstarb. Julie Fischhoff wurde knapp 2 Wochen, nachdem sie diesen Brief an ihren Sohn geschrieben hatte, von einer sogenannten Sammelwohnung im 2. Wiener Gemeindebezirk in das Ghetto Izbica deportiert. Niemand von den 4000 nach Izbica deportierten österreichischen Jüdinnen und Juden überlebte. Die Noten, die Julie Fischhoff in ihrem Brief erwähnt und die sie ihrem Sohn nicht schicken kann, da vieles schon fehlt, hätte Erich Fischhoff in seinem Schweizer Exil gut brauchen können.
Er hat offenbar alles im Notendrucker zu Hause lassen müssen zum Zeitpunkt seiner Flucht und bittet seine Mutter immer wieder, ihm diese Notendrucker zu schicken, weil er braucht sie zum Arbeiten. Das ist auch nochmal ein spannender Aspekt bei Musiknotendrucker, dass die nicht nur einen vielleicht ideellen Wert haben, sondern einfach notwendig waren, um arbeiten zu können im Exil. Und Notendrucker waren halt auch zum damaligen Zeitpunkt jetzt auch nicht so günstig. Konklusion war, dass seine Mutter ihm die auch nicht mehr schicken konnte. Sie dürften wahrscheinlich, weil sie auch finanzielle Nöten hatten, einige der Musiknotendrucker verkaufen. Das heißt, wir können nur sagen, Erich Fischhoff hat zum Zeitpunkt der Flucht keine Noten mitgenommen in die Schweiz, er hat sie zurückgelassen. Wahrscheinlich sind sie wieder einfach in den Musikhandel gekommen und von dort wird sie wahrscheinlich der Professor Steinbrück gekauft haben.
Die Historikerin Jutta Fuchshuber hat im Rahmen der Ausstellung Klingende Zeitgeschichte in Objekten, die MDW im Austrofaschismus, Nationalsozialismus und Postnazismus, die Geschichte der Noten von Erich Fischhoff aufgearbeitet.
Meine Kollegin, die Katrin Huy, hat schon 2014 begonnen, einige Bücher sich näher anzuschauen, schon als Raubgut identifiziert. Das war für mich natürlich eine super Fundgrube, um weitermachen zu können, tiefer jetzt mal einzusteigen, zu schauen, okay, ist dieser Verdacht wirklich vorhanden? Genau, und habe mir 2 vor allem Personen rausgesucht. Einmal war es der Erich Fischhoff, der 1913 in Wien geboren worden ist und dann eine private Gesangsausbildung zum Sopran und Tenor gemacht hat. Sprich, er hat nicht hier an der MDW studiert. Er ging auch sehr viel in die Oper und wir haben einen Auszug von Carmen hier aufgefunden mit einem Stempel drinnen und konnten dann aufgrund der Recherche eindeutig sagen, das hat 1938 Erich Fischhoff gehört. Hier ist auch, wie das Problem sehr oft halt ist, der Erwerbungsweg ein bisschen unklar. Der Notendruck kam im Mai 1973 über den ehemaligen Gesangsprofessor Emil Fritz Wolfgang Steinbrück an die MDW. Er selbst war ein sogenannter Mischling ersten Grades und ist auch verfolgt worden während der NS-Zeit. Wir wissen aber nicht davor, also zwischen 38 und 73 gibt es die Lücke, wo wir einfach nicht wissen, wo dieser Notendruck war.
Katrin Huy-Gregorowitsch, die als Bibliothekarin an der MDW tätig ist, erzählt uns, wie sie auf die Geschichte der Noten von Erich Fischhoff gestoßen ist.
Ich hatte neben meinem Schreibtisch so eine Kiste mit Noten, die sind aus Penzing, also aus dem Institut 9 gekommen. Das waren halt Noten zum Ausscheiden, weil sie abgenützt waren. Und die sollte ich bearbeiten, also das heißt entinventarisieren und so weiter. Und da ist mir der Name, also ein Stempel in dem Klavierauszug aufgefallen, Erich Fischhoff. Und dann habe ich natürlich Google befragt und bei dem Namen, weil er halt sehr selten ist oder eher selten, ist dann gleich ein Treffer gekommen, das Archiv für Zeitgeschichte der ETH Zürich, die haben den Nachlass von Erich Fischhoff. Er war Jude, er musste emigrieren. Ja, und dann haben sich so natürlich diese Recherchen ergeben.
Der Nachlass von Erich Fischhoff spielt auch in der weiteren Aufarbeitung, die Jutta Fuchshuber vorgenommen hat, eine wesentliche Rolle.
Was bei dem Fall spannend und wichtig war, war einfach dieser Nachlass. Sonst würden wir einfach nicht wissen, dass er die Noten nicht mitgenommen hat. Und eben, dass er seine Mutter auch gebeten hat, sie zu schicken. Genau, das ist eher die Ausnahme als die Regel. Aber genau deswegen ist auch Provenienzforschung, geht halt auch über Österreich hinaus. Also man muss einfach wirklich auch dann immer in jeweiligen Exilländern, während sie flüchten konnten, schauen, ob es Hinweise gibt, ob es noch Aktenmaterial gibt.
Dass sich der Nachlass von Erich Fischhoff an der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich befindet, hängt mit den Lebensumständen in seinem Schweizer Exil zusammen.
Erich Fischhoff konnte mit 25 Jahren eine sehr abenteuerliche Fluchtgeschichte letztlich in die Schweiz flüchten, war dort in diversen sogenannten Arbeitslagern für AusländerInnen, hat dort auch im Theater gesungen, also aufgetreten und ist dann letztlich im Stadttheater in Bern gewesen. Und dann ist er 1977 an die ETH in Zürich gekommen und war dort als Bibliothekar tätig. Und er hat der ETH einen sehr umfangreichen Nachlass, ich glaube, es waren dann die 50 Schachteln überlassen, wo unter anderem Briefe erhalten sind von seiner Mutter. Aus diesen Briefen geht sehr klar heraus, er hat offenbar alle seine Notendrucker zu Hause lassen müssen zum Zeitpunkt seiner Flucht und bittet seine Mutter immer wieder, ihm diese Notendrucker zu schicken, weil er braucht sie zum Arbeiten.
Als Arbeitsmaterialien hatten die Noten, wie schon erwähnt, durchaus einen hohen materiellen Wert. Jahrzehnte später spielt dieser keine Rolle mehr. Dafür aber haben die Notendrucker, wie Katrin Hui-Gregorowitsch betont, einen anderen Wert bekommen.
Mit dem ideellen Wert meine ich, dass dieses Exemplar, egal wie klein, unscheinbar oder so es ist, es trägt eine Geschichte in sich und es verdient, dass man die Biografie seines ursprünglichen Besitzers oder der Besitzerin erforscht und sozusagen diesen Personen ein Stück weit ihre Biografie zurückgibt.
Dieser Geschichte und damit auch den Biografien von Erich Fischhoff und seinen Eltern Julie und Berthold Fischhoff sind Katrin Hui-Gregorowitsch und Jutta Fuchshuber nachgegangen. Um einen klassischen Restitutionsfall handelt es sich bei dem Klavierauszug aus der Oper Carmen dennoch nicht.
Das Interessante daran ist eben, zum einen, dieser spezielle Band wurde 1973 der Bibliothek gespendet, von einem ehemaligen Professor. Das heißt, er wurde nicht von der Bibliothek irgendwann nach oder während des Krieges angekauft oder ja, erworben. Und das andere ist, es ist nicht ein spektakulär aussehendes Exemplar, was jetzt hohen materiellen Wert hat. Also das sind eigentlich die zwei Dinge, die die ganze Provenienzforschung komplizierter machen, als man vielleicht sich wünschen würde. Es hat einen ideellen Wert und die Bibliothek ist jetzt nicht die Erwerberin des Bandes und trotzdem müssen wir die Provenienzforschung machen.
Aus rein gesetzlicher Sicht wäre die MdW nicht verpflichtet, sich dem Fall Erich Fischhoff anzunehmen. Die Noten kamen auf einem unbelasteten Erwerbsweg ans Haus. Angesichts eines verantwortungsvollen Umgangs mit der eigenen Hausgeschichte allerdings ist eine Aufarbeitung durchaus angebracht, denn
geraubt wurde es ja trotzdem. Also in dem Fall, jetzt beim Erich Fischhoff, können wir relativ deutlich belegen, dass er nichts mitgenommen hat. Das heißt, es der Weg, dass es quasi in die Musikalienhand gekommen ist, obliegt ja dessen, dass er flüchten musste und seine Eltern ermordet worden sind. Grundsätzlich sind Bibliotheken nicht verpflichtet dazu. Sie tun es trotzdem, weil sie sagen, auch wenn wir es nicht hundertprozentig recherchieren können, und das ist bei Bibliotheken und Altgegenständen wirklich die große Herausforderung, ist uns klar, es gibt einen Verfolgungshintergrund und deswegen restituieren wir.
Was es für Bibliotheken bedeutet, sich systematisch und proaktiv mit Provenienzforschung zu befassen, führt Jutta Fuchshuber weiter aus.
Sehr lange, gerade bei Büchern, ging man davon aus, okay, man schaut sich alles irgendwie an, was bis 1945 in die jeweiligen Bibliotheken gekommen ist. Genau, das geht nicht, weil wir müssen eigentlich nach Druckdatum gehen und zu sagen, okay, alles, was bis, sage ich jetzt mal, 1945 mindestens gedruckt worden ist, muss sich jede Bibliothek im Endeffekt anschauen und auch schon ab 1933 zu beginnen, weil politisch Verfolgte ja auch jetzt im Kunstrückgabegesetz bei der zweiten Novellierung ja auch mitgenommen worden sind. Das heißt, der Zeitraum hat sich von 1938 eben nochmal schon auf 1933 quasi ausgedehnt und eben sehr wohl auch das Publikationsdatum muss man sich anschauen, genau.
Die zweite Novellierung des im Jahr 1998 erstmals erlassenen Kunstrückgabegesetzes fand 2023 statt. Seit Mai 2025 läuft an der MDW ein mehrjähriges Provenienzforschungsprojekt, von dem in der nächsten Folge des Podcasts die Rede sein wird. Ob und, wenn ja, an wen der Klavierauszug restituiert werden kann, steht noch in den Sternen. Erich Fischhof, der rechtzeitig vor dem Nationalsozialismus fliehen konnte, verbrachte den Rest seines Lebens in der Schweiz. 1945 heiratete er Nanni Barth, die wegen der Eheschließung ihr Schweizer Bürgerinnenrecht verlor und dieses erst 10 Jahre später, nachdem auch ihr Ehemann eingebürgert worden war, wieder zurückerhielt. Im Andenken an ihren 1988 verstorbenen Ehemann stiftete Nanni Fischhof den Nanni und Erich Fischhof Preis. Alle 1 bis 3 Jahre wird dieser Preis an Personen verliehen, die sich engagiert gegen Rassismus und Antisemitismus einsetzen. Denn, wie die 93-jährige Nanni Fischhof in einem Zeitungsinterview aus dem Jahr 1994 meint, wehret den Anfängen!
Das war Klingende Zeitgeschichte im Ohr, ein Podcast der MDW, Universität für Musik und Darstellende Kunst Wien.